Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des KPMG Expert Talk. Mein Name ist Dominik Weber und ich spreche heute mit zwei Experten darüber, wie Unternehmen in der Schweiz über das Thema Nachhaltigkeit berichten. Diese Ausgabe ist Teil unserer Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit, die KPMG gemeinsam mit der Verwaltungsratsvereinigung Swiss VR ins Leben gerufen hat. Ich darf heute zwei Gäste begrüßen, die dieses aktuelle Thema für uns einordnen. Es sind die Silvan Jurt und Reto Eberle. Silvan Jurt ist Partner bei KPMG und leitet die Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Reto Eberle ist ebenfalls Partner bei KPMG und beschäftigt sich als Professor für Audit und Internal Control an der Universität Zürich täglich mit Fragen der Unternehmensberichterstattung. Silvan und Reto, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Die erste Frage an dich, Silvan. NGOs und Politik monieren ja schon seit vielen Jahren, dass Nachhaltigkeitsthemen weltweit zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dies hat sich in jüngster Zeit geändert. Welche Entwicklungen bezüglich der Unternehmensberichterstattung sind denn besonders hervorzuheben?
Ja, ich glaube, auf globaler Stufe ist die Ausgangslage ein bisschen verworren für Unternehmen. Wir sehen ein sehr heterogenes Umfeld mit zahlreichen Standards und eine Suppe mit Abkürzungen, in welcher sich die Unternehmen zurechtfinden müssen. Und hier sehen wir jetzt auch ein Bestreben, weil dieses Problem eben erkannt ist, die verschiedenen Standards wieder vermehrt zusammenzuführen. Die Absenz eines globalen Reporting-Standards beeinträchtigt eben die Vergleichbarkeit von Informationen, die offengelegt werden, und darum gibt es hier ein Bestreben, das Ganze wieder zu harmonisieren. Wir sehen das zum Beispiel in den Empfehlungen des WEFs, die eine universelle Anzahl von Metriken vorsieht und empfiehlt, nach welcher alle Unternehmen dann eben auch rapportieren könnten. Wir sehen aber auch Fusionen und Zusammenarbeiten verschiedener Standard-Setters, wie zum Beispiel das IARC und das SASB. Und auf der anderen Seite sehen wir aber jetzt auch wieder den Neueintritt von neuen Akteuren, die bisher eben in dieser Landschaft nicht unterwegs waren, zum Beispiel das IFRS, welches eben auch eine eigene Standardentwicklung prüft, oder eben auch die EU. Wenn man dann eine Stufe weitergeht in die nationale Gesetzgebung, dann sehen wir hier vor allem einen Trend zu mehr verpflichtenden Vorschriften. Wenn man das Beispiel EU nimmt, dort wird mit dem Green Deal ein großes Set an regulatorischen Neuerungen hervorgebracht, unter anderem eben auch in Bezug auf die Berichterstattung. Die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, wurde erst kürzlich veröffentlicht und sieht eine verpflichtende Berichterstattung für eine sehr breite Anzahl von Unternehmen, nicht nur kotierte, sondern auch nicht kotierte Unternehmen, vor. Es sieht einen neuen Berichterstattungsstandard vor und auch eine verpflichtende Prüfung. Also hier sehen wir, dass die Maßnahmen hochgefahren werden. Und auch wenn man in die Schweiz blickt, sieht man dieselbe Tendenz. Mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative kommen auch hier Transparenzvorschriften auf Schweizer Unternehmen zu. Und insgesamt kann man darum zusammenfassen, es ist eine Tendenz zu mehr verpflichtenden Vorschriften ersichtlich, aber es ist auch ein sehr heterogenes Umfeld für Unternehmen, und das macht es vor allem für multinationale Unternehmen sehr schwierig, sich zurechtzufinden.
Reto, du beschäftigst dich als Partner und Professor an der Universität Zürich schon seit längerem mit dem Thema Unternehmensberichterstattung. Täuscht der Eindruck oder beobachten wir aktuell gerade eine der größten Veränderungen in diesem Bereich? Wie ordnest du die aktuellsten Entwicklungen ein und genügt die finanzielle Berichterstattung den Anforderungen der Investoren und Kunden nicht mehr?
Ich glaube, wir müssen sehen, woher wir kommen. Vor etwa 40 Jahren vielleicht haben selbst börsenkotierte Unternehmen einen Finanzbericht von 30 Seiten oder so veröffentlicht. Und dann sind verschiedene Krisen gekommen, und das ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Die Krisen, die führen immer zu neuen Vorschriften und Regularien, und das hat man gut beobachten können. Das nächste Thema nach dem Ausbau der Finanzberichterstattung waren Governance-Themen. Da gab es plötzlich eine ganze Reihe eben auch von Erlassen und Vorschriften zu Governance. Das ist im Nachgang zu Enron, aber auch zur Finanzmarktkrise. Also mussten die Unternehmen zuerst die Finanzberichterstattung ausbauen, dann kamen die ganzen Governance-Themen. Und was man jetzt jüngst gesehen hat, und das hat Silvan ja dargelegt, verschiedenste Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Berichterstattung. Und ich glaube, es ist in der Tat so, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo diese Berichterstattungen wieder in gewisser Weise zusammengeführt werden müssen. Jetzt haben wir so Bits and Pieces, wir haben verschiedenste Informationen zu Finanzen, zur eben Governance, zur Nachhaltigkeit, zu Menschenrechten und so weiter. Und ich glaube, wir sind jetzt am Zeitpunkt, wo wir sehen, dass wir das zusammenführen, integrieren müssen und die aktuellen Bestrebungen, auf die wir jetzt dann auch noch zu sprechen kommen, verfolgen dieses Ziel.
Was sind denn die Auslöser für die jetzigen Veränderungen? Warum müssen Unternehmen jetzt Transparenz schaffen in diesem Bereich?
Es ist effektiv augenfällig, dass es zu einer starken Zunahme erst in den letzten 2-3 Jahren gekommen ist. Und hier ist sicher ein Auslöser eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für verschiedene Themen, insbesondere aber auch für den Klimawandel. Hier ist sicher ein Meilenstein auch das Paris Agreement, welches dann auch politische Akteure auf den Plan gerufen hat. Und so kommt alles zusammen. Es ist natürlich auch so, dass es hohe Investitionen in unsere Infrastruktur und in den Systemumbau braucht, um eben diese Zielsetzungen zu erreichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man entsprechend Investitionen in die richtige Richtung lenken muss, was wiederum natürlich bedarf, dass man Transparenz hat, in was man investiert und in die Spielregeln, wie Investitionen getätigt werden. Und alles in allem besteht natürlich auch eine hohe Dringlichkeit, weshalb wir hier eine hohe Dichte an regulatorischer Aktivität aktuell sehen können.
Reto, du hast dich mit den Swissgap Fair für eine KMU-freundliche Finanzberichterstattung eingesetzt, auch um das Kosten-Nutzen-Verhältnis in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Jetzt angesichts der starken regulatorischen Eingriffe und der Regelungsdichte kommen hier KMUs weiter unter Druck und wie können Verwaltungsräte darauf reagieren?
Ja, diese Frage der Überregulierung, die beschäftigt uns natürlich nicht nur in der Rechnungslegung, aber ich glaube, es hat mehr damit zu tun, von welchen KMUs wir sprechen oder wie die KMUs eben wirtschaftlich aufgestellt sind. Ich glaube, man kann nicht nur sagen, große Firmen betrifft es, kleine betrifft es nicht. Wir haben einerseits gehört, dass eben auch die EU-Bestrebungen für kleine Firmen oder kleinere Firmen anzuwenden sind. Und andererseits wird es eben auch kleine Firmen geben, die an große Firmen liefern beispielsweise, die eben diese Vorschriften erfüllen müssen und darum dann indirekt auch betroffen sind. Also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass der Kelch an den Kleinen vorbeigeht. Wir werden aber sicher in der Schweiz und auch in der Fair versuchen, dann eben das Thema einerseits aufzunehmen. Ich glaube, das müssen wir aus Fair-Sicht und das tue ich auch. Ich bin dort als Stiftungsrat ja engagiert und widme mich genau dem Thema. Und ich denke, dass wir auch in der Fair mit einem vielleicht einem Leitfaden, sicher nicht mit einem Standard, aber mit einem Leitfaden in naher Zukunft kommen werden und den KMUs eben ermöglichen, diese Informationen relativ kostengünstig bereitzustellen.
Und gehst du davon aus, dass sich die Schweiz hier früher oder später auch mit dem Hard Law, also insbesondere mit dem Aktienrecht, an die europäische Gesetzgebung anpassen muss?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, wir beobachten auch in anderen Bereichen, was zum Teil als vorauseilender Gehorsam bezeichnet wird oder eben auch einfach als autonomer Nachvollzug. Wir werden uns dem Thema nicht entziehen können. Und wahrscheinlich braucht es hier gar keine Änderung im Recht, weil beispielsweise die EU, aber nicht nur die EU, so stark regulieren und die KMUs oder auch Nicht-KMUs in der Schweiz eben so vernetzt sind mit Europa, dass sie indirekt so betroffen sind. Wir sehen das, wir haben das auf dem Audit-Bereich gesehen, das wird im Rechnungslegungsbereich nicht anders sein.
Also wir sehen viel Regulation, insbesondere in der Europäischen Union. Jetzt an dich, Silvan, die Frage, wie sieht es denn bei den Unternehmen aus? Sind diese auch so dynamisch aufgestellt wie der Regulator oder wie sieht es da aus?
Zwangsweise, ja. Wir nehmen sicher eine hohe Verunsicherung wahr bei vielen Unternehmen, aber auch eine Art Aufbruchsstimmung, würde ich sagen. Vor allem bei den größeren Unternehmen ist viel in Bewegung. Ich glaube, ganz zu Beginn stellt sich die Frage, was rapportiert werden muss. Hier fängt die Verunsicherung an, wie wir bereits am Anfang gehört haben. Eben gibt es hier sehr viele Standards, es ist viel in Bewegung und da gibt es natürlich Fragezeichen von Unternehmen, wie sie denn jetzt am besten rapportieren müssen. Wie aber Reto bereits ausgeführt hat, ist vor allem auch die EU-Regulierung sehr relevant oder wird zunehmend relevant für Unternehmen in der Schweiz. Entweder direkt mit dem CSRD, also der neuen absehbaren Gesetzgebung in der EU, können viele Unternehmen auch bereits direkt betroffen sein, wenn sie Ableger in der EU haben. Aber natürlich auch indirekt über die Finanzinstitute, wenn sie Zugang zur Finanzierung brauchen, dann werden sie mit den Regeln der entsprechenden Finanzinstitute auch operieren müssen. Und die Finanzinstitute, die unterliegen eben auch oft diesen europäischen Transparenzvorschriften und müssen entsprechende Fragen stellen. Darum ist es praktisch unumgänglich auch für Schweizer Unternehmen, dass sie sich mit dieser Regulierung auseinandersetzen und den entsprechenden Anforderungen. Insgesamt ist es sicher so, dass diese Anforderungen sehr anspruchsvoll sind, anspruchsvoller als es vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war. Als gutes Beispiel ist hier sicher die EU-Taxonomie zu nennen, die sehr technisch ist und natürlich von den Unternehmen dann auch verlangt, dass sie eben ihre Systeme überarbeiten, weil es eben nicht mehr möglich ist, wie vielleicht noch in der Vergangenheit, zum Beispiel mit Excel-Lösungen oder anderen etwas einfacheren Systemen, das Ganze zu stemmen. Das heißt, wir sehen hier, dass viele Systeme, Reporting-Prozesse umgebaut werden und auch das Thema Verlässlichkeit ist ganz oben auf der Agenda, weil es eben relevant wird für die Investorenkommunikation. Stellt sich hier das Thema, ob was kommuniziert wird, auch verlässlich ist. Und hier wird auch der Verwaltungsrat gefragt sein, um eben Governance-Strukturen zu hinterfragen und auch zum Beispiel das Assurance-Framework neu zu bauen, wenn es denn sein muss.
Du hast die EU-Taxonomie als Kernstück dieser Regulierung erwähnt. Was spielt sie für eine Rolle und was verändert sich für die Unternehmen?
Also die Taxonomie ist ein zentrales Element in der Regulierung der EU. Es ist, würde ich sagen, fast ein bisschen ein Gamechanger. Die EU geht hier vorab. Und zwar geht es grundsätzlich um eine alte Frage, was ist denn eigentlich nachhaltig oder grün? Und die Taxonomie, die versucht eben genau dies sehr stringent zu definieren, sehr wissenschaftlich. Und es geht darum, die Investitionen in neue Technologien oder in neue Geschäftsmodelle dorthin zu lenken, dass sie der Zielerreichung der EU, sprich zum Beispiel die Klimaziele, aber auch andere Umweltziele, entgegenlaufen, also dass sie diese fördern. Und die EU ist hier mit einer technischen Expertengruppe sehr weit gegangen und hat zum Beispiel für Zugbauer oder für Gebäudesanierer definiert, ab wann denn eine entsprechende Aktivität als grün gilt. Und das schlägt nachher in verschiedenen Legiferierungen wieder durch, zum Beispiel eben auch in der Berichterstattung. Einerseits unterliegen zum Beispiel Finanzinstitute bei der Offenlegung zu ihren Portfolios entsprechenden Transparenzvorschriften, die sich auch an der Taxonomie orientieren. Das heißt, die geben quasi an, wie viel in ihren Portfolios dann eben grün oder nachhaltig ist. Und die brauchen auch entsprechende Informationen von den Unternehmen, die wiederum aktuell nur in beschränktem Maß, aber in Zukunft vermehrt unter der CSRD, dann auch offenlegen müssen, wie viel von ihren Umsätzen, wie viel von ihren Investitionen und Aufwendungen eben grün sind, respektive unter der Taxonomie qualifizieren. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll und wie bereits gesagt, braucht dann auch entsprechende Systemlösungen. Es ist in diesem Sinn eine Sprache zwischen Investoren und Unternehmen.
Reto, welche generellen Trends oder Tendenzen im Bereich der nicht finanziellen Berichterstattung kannst du feststellen und wohin geht die Reise?
Das wissen wir alle noch nicht, was wir einfach sehen und ich glaube, Silvan hat es jetzt schön dargelegt anhand der Entwicklungen in der EU. Ich glaube, die Standardsetter haben mindestens in diesem Bereich das Heft zur Hand herausgegeben oder geben müssen und die Politik hat übernommen und ich glaube, das ist in der EU eben sehr beeindruckend zu sehen, dass eine politische Agenda, politische Ziele gesetzt werden und die muss man und will man umsetzen. Und ein kleiner Teil ist dann eben auch die Unternehmensberichterstattung oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und eben die Taxonomie Das ist wirklich etwas sehr, sehr Technisches, aber es ist Mittel zum Zweck. Und insofern sind die Unternehmen jetzt, glaube ich, angehalten, dann sich mit einem oder zwei Standards zu befassen, die es dann international geben wird. Aber das Zentrale ist, glaube ich, dass die Gefahr dieses Greenwashings gebannt werden soll, auch mit einer Standardisierung. Weil was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung zwar nicht im Detail geregelt ist, aber darum eben auch viel Spielraum lässt und oft sehr schön färberisch war. Also ich glaube, diese Zeiten werden vorbei sein. Also man wird Standards anwenden müssen. Das wird Vergleichbarkeit bringen und diese Zahlen werden auch verlässlich sein. Und wir haben auch gehört, die werden, um eben verlässlich zu sein, eben auch wahrscheinlich geprüft werden müssen.
Du hast vorhin erwähnt, es gibt verschiedene Standards im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Woran können sich denn Unternehmen und Verwaltungsräte orientieren? Beziehungsweise welchen Standardsätze sollte man mit Blick auf die Kapitalmarktkommunikation im Blick haben?
Es hängt wahrscheinlich auch wieder davon ab, wo eine Unternehmung primär tätig ist. Was wir gesehen haben, waren sehr starke Entwicklungen in diesem Bereich in Amerika. Das SASB, das Sustainability Accounting Standards Board, das war sehr aktiv, aber in Amerika primär. Das war eine amerikanische Aktivität und Unternehmen, die eben sehr viel mit Amerika zu tun haben, waren oder sind schon mit dem betroffen. Dann hat man international wenig Einheitliches gesehen. Da hat es verschiedene Länder, verschiedene Aktivitäten gegeben. Und eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, hat man lange darauf gewartet, dass das IASB, also die internationalen Rechnungslegungsstandards, dieses Gremium tätig wird. Und das habe ich verschiedentlich auch gehört, dass man eben gesagt hat, wieso macht ihr nichts? Und sie haben immer gesagt, ja, wir sind Financial Accounting und wir kümmern uns nicht oder diese Nachhaltigkeitsgeschichte, die geht uns nicht an. Und das ist unterdessen auch Geschichte, weil eben auch wieder auf der politischen Schiene, nicht zuletzt über G20, wurde eben das IASB mehr oder weniger gedrängt, sich des Themas anzunehmen. Also haben wir amerikanische Standards, wir haben internationale Standards und schon die erwähnten EU. Also wo man sich daran ausrichten kann, das hängt primär wahrscheinlich davon ab, wo man tätig ist, also ansässig und tätig ist. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, anstatt ein Dutzend oder 20 Standards werden wir es wahrscheinlich in naher Zukunft mit drei großen zu tun haben. Und die sind sich auch wieder sehr ähnlich, aber die Krux liegt wahrscheinlich auch hier im Detail.
Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen kann, oder? Das eine sind wirklich die Standards und wie diese sich entwickelt haben. Die haben zum Teil auch ganz unterschiedliche Orientierungen, aber wenn es darum geht, an was kann sich ein Verwaltungsrat oder eine Unternehmensleitung orientieren, wohin geht die Reise, dann glaube ich, ist es vielleicht wichtig, noch einmal zu diesen Tendenzen grundsätzlich zurückzukehren. Und dort kann man sehen, dass es einerseits mehr Richtung Investorenorientierung geht. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Tendenz, ohne in Frage zu stellen, dass auch die anderen Stakeholders ein wichtiger Adressat der Berichterstattung sind. Aber mit der Investorenorientierung kommt auch eine neue Sichtweise in die Berichterstattung. In der Vergangenheit, zum Beispiel auch mit GRI, ging es vor allem darum, den Impact aufzuzeigen, der ein Unternehmen zum Beispiel auf das Klima ausübt. In diesem Sinne zum Beispiel der CO2-Fußabdruck, der ein Unternehmen hat. Mittlerweile, und das kommt eben auch mit der Investorenorientierung, geht es aber auch darum, welche Risiken entstehen aus der Veränderung im Umfeld, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und das ist zum Beispiel auch die Sichtweise, die das TCFD mit reinbringt. Und diese Sichtweise, also eben eine vermehrte Anwendung der Risikolinse auf die Berichterstattung, ich glaube, das kann man ganz grundsätzlich mal sagen, das werden wir vermehrt sehen in der Berichterstattung. Das Zweite ist wirklich auch eine Zukunftsorientierung. Ich glaube, das ist einer der Kritikpunkte an der Finanzberichterstattung, dass sie sehr rückwärtsgewandt ist, aber auch grundsätzlich an der vergangenen nicht finanziellen Berichterstattung. Und hier sehen wir, dass mit der Zukunftsorientierung natürlich auch es wichtig wird, dass man eine Strategie hat, dass man glaubwürdige Ziele hat, wissenschaftlich fundierte Ziele, sogenannte Science-Based Targets, Und das sehen wir auch vermehrt jetzt in die Berichterstattung einfließen. Und ich glaube, das sind zwei ganz grundsätzliche Elemente, die man einfach so auch schon mal auf dem Radar haben sollte.
Und dann, glaube ich, wird entscheidend, wenn ich hier auch noch mal nachhake und vielleicht den Bogen eben zur ersten Frage der Entwicklung der Unternehmensberichterstattung schlage, dass diese Informationen jetzt integriert werden. Oder du hast von Strategie gesprochen und Risiken. Und das muss irgendwie für den Investor jetzt aus der Unternehmensberichterstattung ersichtlich sein. Oder wir haben Risiken, Klimarisiken, aber wie schlägt sich das oder wann schlägt sich das gegebenenfalls in der Unternehmensberichterstattung, in der Finanzberichterstattung nieder und was ist die Strategie des Unternehmens in diesem Zusammenhang? Also diese Integration dürfte wahrscheinlich eines der nächsten Themen sein, aber eben auch eine ganz große Herausforderung, weil man da intern all die Silos aufbrechen muss.
Und das ist eigentlich noch eine schöne Schlussfolgerung zum Thema Transparenz, oder? Weil man das vielleicht auch immer ein bisschen belächelt hat, dass Transparenz eben ein Heilmittel sein kann, um diese Thematik auch zu fördern. Wenn man jetzt aber sieht, eben das, was Reto jetzt auch gesagt hat, dass man grundsätzlich eigentlich nicht mehr stringent und glaubwürdig kommunizieren kann, ohne effektiv das Geschäftsmodell und die Strategie umzubauen, dann sieht man schon, dass das etwas auslöst. Und vielleicht noch einmal das Beispiel des Zugbauers im Zusammenhang mit der Taxonomie. Wenn ich eben dann offenlegen will, dass ich einen grünen Zug gebaut habe, dann muss ich mir eben effektiv auch überlegen, wie ich das zustande bringe. Und dort hat das eben dann eine strategische Komponente. Also von daher ist es auch schön zu sehen, dass eben Transparenz auch etwas auslösen kann.
Transparenz ist ein wichtiges Stichwort. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit der nicht finanziellen Daten ist ja ein häufiger Kritikpunkt. Welche Gegenmaßnahmen kann ein Unternehmen treffen, um das Vertrauen der Investoren und Kunden in die Verlässlichkeit dieser Daten zu gewährleisten?
Ich glaube, es ist im ureigenen Interesse von Unternehmen, eben verlässliche Informationen zu kommunizieren, was passieren kann, wenn man zum Beispiel inkorrekte Ziele oder nicht verlässliche Informationen offenlegt. Das hat man erst kürzlich wieder gesehen. Auch die rechtlichen Risiken steigen hier, gerade eben, weil es relevant wird für Investoren. Entsprechend sehen wir eben auch als erste Maßnahme oft jetzt ein Umdenken im Bereich Kontrollsysteme. Also die internen Kontrollsysteme werden aufgearbeitet, ähnlich wie auch im Finanzbereich vor einigen Jahren. Aber natürlich kann der Verwaltungsrat auch weitergehende Überlegungen anstrengen mit den anderen Lines of Defenses, nennt man sie ja. Das heißt auch zum Beispiel das ganze Assurance-Konzept sollte man sich ansehen. Das wird auch bereits gemacht. Was ist die Rolle der internen Revision? Aber auch, was ist die Rolle der externen Revisionsstelle? Wir haben bereits bis heute eine vermehrte Prüfung durch Drittanbieter festgestellt, eine freiwillige Prüfung. Bereits mehr als 50% der Unternehmen weltweit, die wir in unseren Studien untersuchen, machen eine entsprechende Assurance. Und wir sehen jetzt aber auch, dass der Regulator aktiv wird, eben in der EU zum Beispiel, wo wir eine verpflichtende Prüfung sehen werden, sobald das die CSRD dann in Kraft sein wird. Von daher ist die Tendenz sehr klar, auch von der regulatorischen Seite her.
Und welche weiteren Aspekte sollte ein Verwaltungsrat oder das Management von Unternehmen auf dem Radar haben, wenn es um die Berichterstattung im Bereich Nachhaltigkeit geht?
Ja, ich glaube, für mich sind ein paar Punkte relevant. Erstens ist es sicher mal, man sollte Kapazitäten schaffen und Awareness schaffen. Für viele Verwaltungsräte und auch im Management sind vielleicht eben all diese regulatorischen Veränderungen, aber auch grundsätzlich die Überlegungen im Nachhaltigkeitsbereich immer noch ein wenig fremd. Und hier ist es nötig, sich ein Bild zu verschaffen als Verwaltungsrat, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das Zweite ist sicher das Sicherstellen einer kommunizierbaren Strategie, einer verlässlichen Equity-Story, würde man sagen, und auch der Ambition eines Unternehmens. Das ESG-Thema muss integriert sein, damit man es eben entsprechend kommunizieren kann. Und ich glaube, die Integration ganz allgemein von diesen Aspekten in das Risk Management, in die Kontrollumgebung etc., das ist etwas, woran der Verwaltungsrat sehr stark arbeiten kann und ganz zum Schluss natürlich auch die Reporting- und Governance-Strukturen, wo jetzt eben ein vermehrter Augenmerk darauf gelegt werden wird.
Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Silvan Jurt und Reto Eberle. Das war der KPMG-Podcast zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung Schön, dass Sie reingehört haben. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema benötigen oder wenn Sie uns ein Feedback geben wollen, besuchen Sie uns auf kpmg.ch. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe.